SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
SR3. Wir gehen in den Supermarkt und dann kommt in der Obst- und Gemüseabteilung riesen viel Obst auf uns zu, gewissermaßen. Ja, das sieht aber nur so aus, als wäre das wirklich ein vielfältiges Angebot, denn die Vielfalt der Nutzpflanzen sinkt weltweit. Corinna Kern hat sich deswegen aufgemacht und Landwirte und Initiativen und Einzelleute gefunden, die sich im Saarland für Artenvielfalt bei Gemüse und Obst einsetzen. In Land und Leute, in ihrer langen Reportage erfahren Sie, warum Menschen Saatgut schützen wollen und welche Schwierigkeiten es dabei gibt. Ungefähr eine halbe Stunde lang. Viel Spaß dabei.
Hänge mit den Schmetterlingen, was eine schöne Zeit. Die meisten Dinge starten immer winzig klein. Ich will einfach nur noch Sachen wachsen sehen. Nehm mir die Zeit und verpasse die Tagesdinge. Die Kriege in mir werden alle still. Weiß gar nicht mehr, was man da draußen alles will. Blumen sind Graffiti, die Natur fängt an zu sprühen. Wusstest du, es gibt 1000 Töne grün?
Und wussten Sie, dass es nicht nur 1000 unterschiedliche Grüntöne gibt, sondern auch 1000 unterschiedliche Tomatensorten? Eine, die sich damit bestens auskennt, ist Gärtnermeisterin Katrin Götel aus St. Ingbert.
Ich mache das mit den Tomaten seit jetzt inzwischen über 20 Jahren. Bin Gärtnermeisterin von Beruf, habe dann irgendwann auch so die Notwendigkeit gesehen und entdeckt. Es werden nicht viel angebaut, es gibt kaum Sorten im Baumarkt, Gartencenter. Warum, wo liegt das dran? Und bin dann auf die Suche gegangen und habe da halt so wirklich ein bisschen Gesetzesprobleme auch entdeckt, dass die gar nicht angebaut werden, dass da wahnsinnig große Hürden sind inzwischen. Und da habe ich mir halt den Schwerpunkt der Sortenauswahl gesetzt und möchte die erhalten.
Seit 2005 engagiert sie sich und gibt ihr Wissen weiter.
Ich will jetzt nicht Tomaten in dem Sinn sammeln. Das ist ja ein Hobby, das ufert ja aus. Es sind weltweit über 10.000 Sorten bekannt. Also wenn ich die sammeln möchte, ich habe mich jetzt im Moment auf so 80 beschränkt. Dann sehe ich auf einer Saatgutbörse, ach, die da wird mir gefallen, die suche ich schon lange. Und dann werden es auch mal ein paar mehr. Aber ich gucke, dass das immer für mich noch in einem handelbaren Rahmen ist, dass das noch funktioniert.
Und bei Katrin Götel gibt es richtige Unikate. Oder haben Sie schon mal von den Tomatensorten Gelbes Birnchen, Black Plum und Brilliant Pink gehört?
Ja, jede Sorte ist doch irgendwie was Besonderes und jede Sorte hat dann irgendwo auch eine Geschichte, wie sie dann zu mir gekommen ist. Ich so eine der ersten, das war eine grüne Tomate und das war so ein kleines Geschenk. Da habe ich, glaube ich, Pflanzen jemand geschickt und habe dafür dann einfach so ein kleines Saatgutpäckchen gekriegt mit grünen Tomaten. Und bis dahin wusste ich das ja gar nicht. Ich dachte bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch selber immer als Gärtnerin, grüne Tomaten sind unreif, aber dass das wirklich eine eigenständige Sorte ist, also das war schon was Besonderes. Und da mit der Sorte hat es eigentlich fast sogar angefangen dann.
3500 Setzlinge verkauft Katrin Götel in jedem Jahr. Für ihre Tomaten kommen Hobbygärtner aus ganz Deutschland.
Ich habe da Kunden, die kommen aus Speyer extra immer gefahren. Also das ist schon interessant, wenn man dann manchmal auch hört, saarländische Lösung, wie sich das verhält in der Autowerkstatt, der Schwager von der Nachbarin, der Tante und die kaufen da. Also ganz, ganz witzige Verhältnisse manchmal.
Samen hat sie bereits bis nach Berlin geschickt. Und so freut es sie immer, wenn sie durch Orte oder Städte fährt und weiß, dass dort ihre Tomaten wachsen. Bei der Auswahl neuer Sorten wird für Katrin Götel das Klima immer wichtiger.
Ich achte nur jetzt auch im Speziellen drauf, zu unseren Sommern öfter mal waren so feucht, kalt, verregnet, dass eigentlich die Sorten, die ich auswähle, wettermäßig auch da Erfolgschancen haben. Deswegen habe ich so ein bisschen Schwerpunkt auf den osteuropäischen Sorten, auch feuchte, resistente, auch russische Sorten, Kasachstan, Nepal, Alaska. Und da erhoffe ich mir einfach halt die bessere Ernte bei unserem Klima dann.
Doch nur weil eine Tomate von weiter her kommt, sieht sie noch lange nicht exotischer aus.
Das sind dann zum Teil normale rote Fleischtomaten, die halt nur dann einfach das Wetter besser vertragen. Das können aber auch gelbe, birnenförmige, schwarz mit grünen Streifen. Da ist alles dabei.
Hobbygärtner müssen nicht in 17 verschiedene Gartencenter fahren, um ein bisschen Vielfalt zu erhalten. Bei der Gärtnermeisterin aus St. Ingbert bekommen sie alles an einer Stelle. Doch 80 Sorten bedeuten auch enorm viel Arbeit, denn sie müssen immer wieder vermehrt werden.
Was für mich zeitintensiver ist, ist einfach die ganze nicht gärtnerische Arbeit, die dranhängt. Das Gärtnerische bin ich von Beruf, mit den Fingern in der Erde, das ist so meins, das macht Spaß. Was mir wirklich Arbeit bereitet, ist dann eher so, was die Leute weniger sehen, Herbst, Winter. Saatgut aufbereiten, sortieren, verpacken, abpacken, beschriften, Listen erstellen, gucken, habe ich die Sorte noch? Oh Mist, jetzt habe ich die letzten 3 Samen ausgesät, jetzt habe ich gar keine mehr für danach, wo kriege ich die nochmal her? Das ganze Verwaltungstechnische, was da im Endeffekt dranhängt an den Sorten, das ist so ein bisschen die Arbeit.
Und wer hätte es gedacht? Auch beim Tomatenanbau und der Saatgutvermehrung geht es nicht ohne Mathe.
Ich habe 80 Sorten. Hab im Gewächshaus Platz für 60 Pflanzen und das Saatgut hält 5 Jahre. Also ich muss innerhalb dieser 5 Jahre einmal das System durchrotieren, dass ich immer wieder frisches Saatgut habe. Das ist reine Rechenaufgabe, was dann ansteht, dass ich dann so 2-3 Jahre nochmal mit dem Saatgut über die Runden komme, bis die dann das nächste Mal wieder an der Reihe ist zum Anbauen.
Katrin Göthels Einsatz im Kleinen ist wichtig. Denn mehr als 90% aller Saatgutsorten sind bereits verschwunden. Und das hat mehrere Gründe.
Zunächst ergeben sich diese aus der Industrialisierung der Landwirtschaft des 20. Jahrhunderts, bei der es einerseits darum ging, Nahrungssicherheit für alle herzustellen und dafür immer ertragreichere Pflanzen und Nutztiersorten zu züchten. Gleichzeitig verschwanden aber viele Pflanzen und Nutztiere, an denen diese Entwicklung vorbeigegangen ist. Ein weiterer Aspekt ist die Patentierung von Pflanzen. Große Saatgutkonzerne entstanden, die ihrerseits auf Pflanzensorten setzten, die den meisten Gewinn versprachen.
Patrick Bies ist Mitbegründer der Pliesgau Ölmühle. Hier im idyllischen Pliesgau hat man sich auf den Anbau alter, fast verlorener Sorten spezialisiert. Leindotter und Linsen zum Beispiel. Die hätte mir Bies zwar gerne auf dem Feld gezeigt, aber es regnet an diesem Tag aus Eimern. Wir setzen uns deshalb lieber ins Büro mit Kamin. Hier werden die Online-Bestellungen verpackt. Doch auch die Fahrt zur Ölmühle lohnt sich. Dann kann man nämlich durch den kleinen Hofladen stöbern.
Wir haben uns von Anfang an für Sortenvielfalt eingesetzt. Und zwar das selbst nicht immer bewusst. Zurzeit haben wir im Repertoire 5 Linsensorte und eine Erbsensorte, die alle im Saarland oder hier im nahen Lothringen wachsen. Seit letztem Jahr haben wir eine deutsche Sorte, die sogenannte Hellerlinsen, manchmal wird sie auch Tellerlinsen genannt, und versuchen natürlich so auch diese Sorte noch mal ein bisschen bekannter zu machen.
Das Aushängeschild ist aber der Leindotter. Deutschlandweit hat die Pliesgau Ölmühle als erstes auf Leindotter als Speiseöl gesetzt.
Wir haben seitdem auch Kunden in Italien, die auf dieses Öl schwören. Also es ist umgekehrte Situation, dass viele Deutsche auf Olivenöl schwören. Wir haben ja gleich erkannt, dieses Öl muss profiliert werden. Damit haben wir immense Marktchancen. Und ich will auch mal sagen, Leindotter ist auch ein Genussbotschafter inzwischen auch des Saarlandes geworden. Und das könnte ja in Zukunft auch mit anderen Pflanzen so sein.
Das meine ich. Die dann auch stärker in den Fokus rückt und als saarländisches Kulturgut vielleicht auch irgendwann dann.
Ganz genau, es muss nicht immer Leona sein.
Bei Biolandwirt Markus Comtes aus Wattgassen gibt es da Fleisch, aber Leona wird daraus nicht gemacht. Seine Schweine sieht man auch nicht überall im Saarland.
Das ist eine Kreuzung, also die Muttertiere waren altenglisches Breckscher und Vater Duro.
Weit über 100 Kilo bringen die 2 Muttertiere auf die Waage. Ihr Fleisch so dunkel wie Rindfleisch. Und die Nachfrage nach dem seltenen Schweinefleisch ist entsprechend hoch. Doch Markus Comtes hält nicht nur eine seltene Schweinerasse, sondern baut auch seltenes Getreide an.
Man muss im Prinzip auf dem Hof mit ein paar Reihen anfangen, nimmt das, vermehrt das wieder. Und dann kriegt man nach 6-7 Jahren auch so eine Menge zusammen, dass man einen Hektar oder 2 säen kann. Aber die meisten, sag ich mal, alten Arten, die wir säen, zum Beispiel den Waldstaudenroggen, das ist eigentlich der Urroggen, aus dem die heutigen Roggensorten alle gezüchtet worden sind. Da haben sich vor 10-12 Jahren haben sich da schon Leute ein bisschen von dem Saatgut vermehrt, haben dann das auch schon begonnen zu verkaufen. Und da war ich in der glücklichen Lage, halt eben an dieses Saatgut ranzukommen. Und seitdem vermehren wir halt eben auf dem Betrieb auch dieses Waldstaudenroggen-Saatgut.
Er setzt verstärkt auf ursprüngliche Getreidesorten, sogenanntes Urgetreide, wie den Emmer. Aus Überzeugung.
Es gibt ja ganz viele Leute, die haben mit dem Weizen gigantische Probleme, teilweise auch mit Dinkelprobleme. Und ich denke mal, dass da so eine Urform, wo das Eiweiß einfach noch in ursprünglicher Form vorhanden ist. Bei den auf Leistung gezüchteten Sorten geht ja meistens Wurzelmasse verloren. Und im Endeffekt, wenn man die Weizenmoleküle untersucht, die heute im Weizen drin sind, die haben gar nichts mehr mit der Urform zu tun. Das ist komplett verändertes Material. Und auch wenn die Spezialisten da recht haben, für unseren Darm eigentlich nicht verdaubar.
Bei der Aussaat der alten Getreidesorten geht es weniger um den Ertrag, so der Biolandwirt, sondern um den Erhalt der Biodiversität.
Das ist immens wichtig, weil mit diesen alten Sorten gehen ja auch Eigenschaften verloren. Deswegen brauchen wir auch bei der Kartoffel diese Genbank, damit wir immer wieder auf diese alten Geschichten zurückgreifen können, um einmal Geschmack reinzukriegen, Bekömmlichkeit reinzukriegen. Und Ertrag ist in dem Moment zweitrangig.
An den alten Getreidesorten sind auch immer mehr Bäcker interessiert. Auch der Wadgasser Biolandwirt hat sein Getreide bereits Bäckern zur Verfügung gestellt. Neue Brotsorten wurden getestet. Mit Erfolg. Doch laut Markus Comtesse bleiben es Nischenmärkte. Die große Masse der Landwirte im Saarland baut Weizen und Trocken an. Trotzdem setzt der Landwirt immer wieder auf Neues. Obwohl die Rahmenbedingungen als Landwirt nicht ideal sind.
Ich habe das auch von meinem Vater mit in die Wiege oder in die Erziehung mitgelegt bekommen, dass man halt eben immer wieder was probiert, was funktionieren kann.
Was probieren, werden auch bald 164 Saarländer, und zwar an Kichererbse, Gartenbohne, Linse und Lupine. Sie sind Teil des Increased Citizen Science Experiment. Ein Bürgerwissenschaftsexperiment, bei dem Bürgerinnen und Bürger aus ganz Europa selber zum Wissenschaftler werden. Sie sollen verschiedene Bohnensorten in ihren Gärten anbauen und deren Eigenschaften in einer App eintragen.
Hierbei geht es zum einen darum, eben diese vielfältigen, größtenteils vergessenen Bohnensorten wieder in die Gärten zu bringen. Das heißt auch wieder nutzbar zu machen und sozusagen eine lebendige Erhaltungscommunity entstehen zu lassen. Und zum anderen geht es natürlich darum, indem die Bürger und Bürgerinnen die Eigenschaften dieser Bohnensorten dokumentieren, diese Sorten auch besser zu verstehen. Und das ist vor allem auch vor dem Hintergrund des Klimawandels relevant, da eben auch in diesen Eigenschaften der alten Sorten sehr viele Schätze verborgen liegen, die wir für die Zukunft gut gebrauchen können.
Die EU fördert das gesamte Projekt über 6 Jahre mit insgesamt 7 Millionen Euro. Die Koordination übernimmt die in St. Ingbert ansässige European Research and Project Office GmbH. Tamara Messer ist dort Projektmanagerin und im Increase-Projekt für die Kommunikation zuständig. Die freiwilligen Hobbygärtner sollen unter anderem dokumentieren, wann die Hülsenfrüchte keimen, blühen und wann geerntet werden kann.
Das Saatgut stammt größtenteils aus europäischen Genbanken. Also um das vielleicht kurz zu erklären, die traditionelle Konservierung von Tausenden von alten Sorten erfolgt eben traditionell über sogenannte Genbanken. Das sind große Einrichtungen. Die größte davon in Deutschland ist eben das Institut für Pflanzengenetik oder das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gattersleben. Und die lagern dieses Saatgut von diesen unglaublich vielen Sorten, die so im Handel überhaupt nicht erhältlich sind, in großen Kühlkammern und reproduzieren das immer wieder in bestimmten Abständen und versuchen so eben diese genetischen Schätze am Leben zu halten.
Die Erkenntnisse aus dem Projekt sollen unter anderem dazu dienen, neue Sorten besser anzupassen. Zum Beispiel im Hinblick auf Hitze und Trockenheit, die durch den Klimawandel verstärkt werden.
Und obwohl das Saarland so klein ist, sind wir dieses Jahr im bundesweiten Vergleich, was die Teilnehmerzahlen angeht, ganz vorne mit dabei, was mich natürlich besonders freut. Und sehr spannend finde ich eben, dass sich wirklich ganz unterschiedliche Menschen sehr für das Experiment begeistern und interessieren. Und das geht wirklich von Schulklassen über Rentner bis hin zu Leuten, die wirklich durch das Experiment ins Gärtnern einsteigen.
Eine Gärtnermeisterin aus St. Ingbert, die aus Liebe zur Saatenvielfalt 80 Tomatensorten anbaut, die Pliesgau Ölmühle, die seit Jahren Vorreiter ist, Linsen und auch Leindotter vor dem Vergessen zu bewahren und immer wieder neue Wege geht. Ein Landwirt, der aus Überzeugung alte Getreidesorten anbaut und ein modernes Bohnenprojekt, das alte Bohnensorten und Hülsenfrüchte unter die Leute bringen möchte. Ob im Großen oder eher im Kleinen, sie alle gehen damit ihren eigenen Weg. Unabhängig von großen Saatgutkonzernen. Kein leichtes Vorgehen, denn die Konzerne haben vor allem eins: Macht und Einfluss. Und beides haben sie in den letzten 2 Jahrzehnten immer weiter ausgebaut. So stark, dass heute mehr als 50% des Saatgutmarktes von 3 multinationalen Unternehmen kontrolliert werden. Der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer, das Saatgut- und Agrarchemieunternehmen Corteva aus den USA und Syngenta, ein Agrarunternehmen mit Hauptsitz in Basel. Zum Vergleich: In den 1980er Jahren lag der Marktanteil der 10 größten Unternehmen noch unter 15%. Auf Nachfrage teilte Bayer mit, dass es wichtig sei, die Biodiversität rund um die Felder zu erhalten. Man unterstütze Maßnahmen wie Blühstreifen oder Insektenhotels, doch der Acker selbst sei kein Ort für Biodiversität. Denn jeder Landwirt wolle, dass auf seinem Acker nur die von ihm angebaute Kulturpflanze wachse. Doch nicht nur wirtschaftliche Entscheidungen bestimmen, was auf unseren Feldern wächst, sondern auch politische.
Ja, zunächst einmal ist die abnehmende Vielfalt kein natürliches Problem, sondern ein politisches. Vor allem gilt es da, die Europäische Union im Auge zu behalten, auf deren Ebene die wichtigen Entscheidungen für die Landwirtschaft getroffen werden.
Täglich würden dort Lobbyverbände auf die Europäische Kommission und das Parlament einwirken.
Zum Beispiel, dass selbstvermähtes Saatgut nicht nur nicht mehr verkauft, sondern auch nicht mehr getauscht werden darf. Ganz so, wie es den Konzernen beliebt. Das ist für die Vielfalt nun mal eine sehr große Gefahr.
Noch darf aber getauscht werden. Sogenannte Saatguttauschbörsen finden meist im Januar oder Februar statt. Seit einigen Jahren auch im Saarland.
Also vor Jahren war dieses Format nirgendwo ein Thema, weil man in den eigenen Gärten Saatgut verwendete, das man selbst vermehrte oder das man im Baumarkt einfach erworben hat. Doch die Zahl der Gärten im Saarland hat erheblich abgenommen.
Doch seit einiger Zeit wächst das Bewusstsein für unser Saatgut. Nicht nur bei uns Saarländern, sondern auch über unsere Landesgrenzen hinaus.
Es kommen alte wie junge Menschen zu den Börsen, inzwischen mit Akteuren aus Lothringen, die die gleiche Frage bewegte: Was können wir tun, um die traditionelle Vielfalt der Region zu erhalten?
Am beliebtesten seien auf solchen Saatguttauschbörsen die alten Sorten, sagt Patrick Bies. Denn die haben noch ihren typischen Geschmack. Und die Hobbygärtner verstoßen gegen kein Patent der großen Konzerne.
Dennoch ist auch dieses Recht zu tauschen auch bedroht. Also da dürfen wir uns nicht täuschen. Das könnte sich innerhalb der EU verändern. Und das wäre natürlich einfach eine Katastrophe. Denn gerade für die alten Sorten, die nicht unter Sortenschutz stehen, die könnten ja dann praktisch auch nicht mehr in irgendeiner Weise vermehrt werden.
Auch Katrin Götel ist mit ihren Tomaten immer wieder auf unterschiedlichen Börsen und bietet dort das Saatgut zum Tausch an. Eine gesetzliche Grauzone, denn nicht immer ist klar, ob das Saatgut zugelassen ist oder ein Konzern die Patentrechte daran hat.
Offiziell heißt es, ich darf das Saatgut nicht in Verkehr bringen. Also das wäre mit Schenken ist das ja auch erfüllt. Aber einfach, klar, bewegen wir uns in einem Grenzbereich. Wir wollen auf Nummer sicher gehen und nennen es dann erstmal Tauschbörse, weil wir da einfach gucken wollen, dass wir uns einigermaßen im rechtlichen Raum noch bewegen.
Für Holger Gettmann, Vorsitzender des Netzwerks Slow Food Saarland, behindern diese Regularien aber genau die falschen.
Es hat ja was Absurdes. Die Regeln, die jetzt die Frauen, die die Saatgut dann haben und verteilen, verschenken, verkaufen, wie auch immer, drangsaliert, das ist ja eigentlich mal gedacht als Schutz für irgendwelche invasiven oder gefährlichen Sachen. Und hier handelt es sich um alte Sorten, handelt sich um einen natürlichen Prozess und der wird damit behindert. Das ist ja vollkommen absurd, da müssen wir uns dagegen wehren.
Das Netzwerk ist weltweit in 160 Ländern aktiv. Es setzt sich für die traditionelle Herstellung von Lebensmitteln ein, die möglichst unverfälscht sind. Während der Produktion soll auch wenig Chemie genutzt werden. Doch auch trotz der Größe des Netzwerks ist es schwer, gegen die Macht der Konzerne vorzugehen. Denn die haben das Saatgut wortwörtlich in der Hand.
Das ist gut organisierte, wissenschaftlich bestens ausgestattete, unterstützte Lobbyorganisationen gibt, die natürlich immer dagegen halten. Also eins ist, der Ertrag ist viel größer und das ist ein geschlossenes System, es ist ganz einfach. Aber das ist natürlich fatal, wenn man dann die Vielfalt verliert. Es gibt beispielsweise so eine Grundregel, dass nur zugelassen ist als Saatgut, was auf einer Positivliste steht. So, das heißt, es gibt eine begrenzte Anzahl von Saatgut, das zugelassen ist, und das, was nicht draufsteht, ist nicht zugelassen. Also es gibt ganz viele Tendenzen gegen diese Vielfalt.
Geht man nach der Positivliste, dann wäre jedes natürlich genmutierte Samenkorn nicht zulässig. Es kann laut Holger Gettmann nicht sein, dass man die Natur verbietet und dass natürliche Entwicklungen in den Besitz von Unternehmen gegeben werden, die darüber entscheiden dürfen. Manche Urgetreidesorten wären durch Genmutation erst gar nicht entstanden.
Da gibt es sowas wie das Binkel der Binkelweizen, also nicht Dinkel, sondern Binkelweizen, das ist eine uralte Sorte, die ist durch Genmutation entstanden, also aus der Natur selber.
Dass die Vielfalt sich immer weiter reduziert, liegt auch am sogenannten Hybrid-Saatgut, das von Bayer und Co. verkauft wird. Es ist auf maximalen Ertrag ausgerichtet und kann auf großen Flächen als Monokultur angebaut werden.
Die Unternehmen möchten ja möglichst viel Geld verdienen. Und jetzt könnten sie ihr Saatgut verkaufen und dann würde sich der schlaue Landwirt oder Gärtner würde sich daraus sein eigenes Saatgut fürs nächste Jahr ziehen. Das verhindern die Saatgutunternehmen, indem sie einjähriges biologisches Material schaffen, was also nicht vermehrt werden kann. Das nennt man Hybrid. Und das potenziert das Problem natürlich noch mehr, weil sonst könnten sich aus allen Sorten könnte sich noch mal was weiterentwickeln, auch durch Genmutation.
Für Landwirte ist das hochgezüchtete Hybrid-Saatgut Fluch und Segen zugleich. Es bringt ihnen auf der einen Seite zwar höhere Erträge und Erntesicherheit, dafür müssen sie es jedoch jedes Jahr aufs Neue von den Konzernen einkaufen und können es nicht selbst vermehren. Dadurch berauben sie sich quasi selbst ihrer eigenen Tradition, die als Grundpfeiler der Ernährungssouveränität gilt. Nämlich das auf der eigenen landwirtschaftlichen Fläche erzeugte Saatgut aufzubewahren, zu vermehren und weiterzuverwenden. Denn damit soll die Vielfalt der Nutzpflanzen erhalten und weiterentwickelt werden. Deshalb ist das Recht auf die freie Verwendung auch in der UNO-Deklaration über die Rechte von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verankert worden.
Man muss sich den Mechanismus nochmal vergegenwärtigen. Früher hat jeder sich sein eigenes Saatgut gemacht, gehalten. Er hat also Sachen getrocknet oder halt keimende kleine Kartoffel gelassen. Da gibt es ein großes Wissen. Auch in Klöstern wurde das hochgehalten. Es gibt also viele Landwirte, die sowas gemacht haben, die im Winter halt das Saatgut gesammelt haben, die dann übrigens auch gezüchtet haben. Also das war frei. Das konnte jeder alles machen und vieles ist auch entstanden als Tausch.
Doch das Angebot an freiem Saatgut auf dem Markt, das allen zur Verfügung steht, wird immer knapper. Das System mit dem konventionellen Saatgut? Die Konzerne erwirtschaften hohe Einnahmen und unsere Supermarktregale sind immer voll. Es wäre also einfach zu sagen, dass wir doch genauso weitermachen können. Warum setzen sich also Holger Gettmann und Patrick Wies dafür ein, dass wir alte Sorten schützen? Welche Vorteile bringt uns der Erhalt von so vielen Sorten wie möglich?
Wir setzen uns im Moment mit dem Thema Klima und Erwärmung auseinander, aber Artenvielfalt hängt da ganz eng mit zusammen. Je mehr Arten da sind und je mehr Mischung auch nicht nur von Wald, sondern auch von Wiesen, von Äckern, das sorgt dafür, dass das Klima auch gepuffert werden kann. Deshalb ist Vielfalt an sich, Artenvielfalt, Biodiversität, das ist ein Gut für sich.
Das Klima verändert sich, das merkt auch Landwirt Markus Comtes. Er spürt die Folgen auf seinen Feldern. Was heute noch ohne Probleme im Saarland wächst, kann in Zukunft schon von einer Missernte betroffen sein, weil sich neue Schädlinge und Pilze ausbreiten oder Getreide und Co. mit den veränderten Klimabedingungen nicht zurechtkommen.
Wenn wir dann sagen, okay, von den 5 Sorten fallen jetzt mal 2 aus, denen ist es zu heiß. So, dann fällt noch eine aus, weil sich irgendein Schädling drauf spezialisiert hat. So, bei einer hat sich dann ein Pilz drauf spezialisiert, der dieser Sorte anfällt. So, da haben wir eine Sorte. Und dann stehen wir da und dann bangen wir. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch ein Schädling, ein Pilz oder eine Klimakatastrophe. Dann haben wir gar nichts mehr. Und deswegen ist so mein Schwerpunkt einfach ganz breit. Also wenn von unseren 10.000 Sorten mal eine ausfällt, weil irgendein Schädling sich die rausgepickt hat, dann sage ich, okay, 9.999 ist ja immer noch schön. Deswegen ist mir auch so wichtig, die Auswahl zu erhalten.
Saatgutvielfalt bedeutet daher auch Sicherheit. Sicherheit, die Hybrid-Saatgut, das nur unter Top-Bedingungen wächst, nicht garantiert.
Man muss ja einfach bedenken, diese Sorten, die mussten sich ja immer anpassen und das ist ja ihr großer Vorteil. Sie können sich anpassen. Die Neuzüchtungen unter besten Bedingungen, klar, sind das Top-Pflanzen, aber die besten Bedingungen, die haben wir einfach nicht.
Deshalb ist es wichtig, einen großen Genpool zu erhalten, um darauf zurückgreifen zu können. Egal, wie sich das Klima ändert. Für Tamara Messer vom Increase-Projekt ist das nur möglich, wenn die Pflanzen auch angebaut werden.
Deshalb zählen wir eben auf Hobbygärtner, die diese alten Sorten auch wirklich wieder in die Gärten bringen und dass sie wieder von vielen Menschen genutzt werden. Und es gibt aber noch viele weitere Gründe für die Zusammenarbeit mit Hobbygärtnern, weil zum Beispiel ohne ihre Mithilfe wäre es niemals möglich, so viele Daten an so vielen verschiedenen Orten in Europa zu erheben.
Gärtnermeisterin Katrin Götel wünscht sich ein Zurück zum ursprünglichen Tauschgedanken über den Gartenzaun, so wie es früher war.
Die Sorte, die noch in der Schachtel liegt von der Oma, die immer angebaut hat, warum soll man die nicht nochmal anbauen? Wir müssen ja nicht davon leben. Also ich muss jetzt nicht in meinen Garten gehen und die Salate ernten, um meine Familie zu ernähren. Das ist ja für uns wirklich ein Luxusproblem. Und dann denke ich, den Luxus sollte man sich auch irgendwo gönnen, verschiedene Sorten anzubauen und einfach die Vielfalt zu erhalten.
Es wird Zeit, dass wir uns wieder mehr mit dem beschäftigen, was auf unserem Teller landet, sagt Patrick Bies.
Wir sind als Menschen des 21. Jahrhunderts etwas von der Urproduktion, von der Nahrungserzeugung und Verarbeitung etwas entfernt. Wir sind nur noch ein Großteil halt Verbraucher, die irgendwo in den Supermärkten die Kühlschränke aufreißen und vielleicht auch Fertigprodukte gleich rausnehmen, machen sie warm und das war's dann.
Weg von der Bequemlichkeit, die sich doch in unser aller Leben geschlichen hat. Denn es lohnt sich, sich für die Vielfalt und den Erhalt unseres Saatguts einzusetzen. Auch wenn es nur im Kleinen ist.
Dann nehme ich mal Bezug auf den Luther, der gesagt hat, und wenn es das Letzte wäre, was ich machen würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
Damit auch zukünftige Generationen die gleichen Chancen haben wie wir.
Ich pflanze Samen in meinem Garten, lass die Leute reden, lass die Welt ein bisschen warten. Oh, hier in meinem Garten. Ich glaub, ich zieh in meinen Garten. Ich häng schon seit Tagen. Einfach warten, bis die Sachen Früchte tragen. Oh, hier in meinem Garten. Ich will das Leben nur mal.
So, jetzt wissen wir alles über altes Saatgut und was es im Saarland für Saatgut gibt. Corinna Kern war das mit ihrer langen Reportage für Land und Leute, natürlich nachzuhören im Internet unter sr3.de.